SWR 2 Forum.
Hat die Linke doch recht, wie der Kapitalismus Werte zerstört? Am Mikrofon Eckart Blum. Die Schuldenkrise hat Milliarden an Vermögenswerten vernichtet, vom Eigenheim bis zum Aktiendepot. Sie hat aber auch Millionen von Menschen zwischen Detroit und Athen arbeitslos gemacht und ihrer Zukunftshoffnungen beraubt, während zugleich Großbanken wieder Gewinne wie in Zeiten vor der Krise einfahren. Mit anderen Worten, Gewinne werden privatisiert, Verluste aber sozialisiert, also auf alle verteilt. Dass dies typisch für den Kapitalismus sei, ist eine alte These der Linken. Neu ist, dass sie nun auch von dem konservativen Meinungsmacher Frank Schirmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aufgegriffen wird. Die Konservativen, erklärt Schirmacher, hätten die klassischen bürgerlichen Werte Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung an die Neoliberalen verraten und eine, Zitat, Verhunzung und Zertrümmerung ihrer Ideale durch die Finanzmärkte zugelassen. Zerstört also die Finanz- und Schuldenkrise am Ende nicht nur den Euro, sondern die Grundlagen und die grundlegenden Werte der sozialen Marktwirtschaft? Wenn es nicht gelingt, die Märkte im Interesse des Gemeinwesens zu regulieren? Diese Frage debattieren jetzt im SWR 2 Forum Professor Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, und Professor Elmar Altvater, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Altvater, Frage an den linken Ökonomen, den radikalen Kapitalismuskritiker. Wenn der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen titelt und dabei einen englischen neoliberalen Hardliner namens Charles Moore zitiert, ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat, bereitet Ihnen das Genugtuung?
Also Genugtuung bereitet es überhaupt nicht, denn die Lage ist viel zu ernst, als dass man über die Krise Genugtuung empfinden sollte und auch empfinden könnte. Und im Übrigen muss man hinzufügen, dass für die Linke, aber offensichtlich noch mehr für die Mitte und auch für die Rechte, die politische und ideologische Rechte, noch viel zu arbeiten ist, um überhaupt die Krise in ihrer ganzen Dynamik zu begreifen und um vor allen Dingen auch Lösungen für die Krise zu finden. Denn davon sind wir immer noch weit entfernt. Und wir entfernen uns immer weiter davon, denn die Politik macht außerordentliche Fehler. Sie ist voll noch in diesem ideologischen Nebel des Neoliberalismus, der hier kritisiert wird von Schirmacher und anderen, befangen. Und stochert darin herum, ohne aber wirklich Zukunft dazu erfinden.
Thomas Straubhaar, Sie gelten als entschiedener Verfechter der Marktwirtschaft und der Vorteile, die globaler Freihandel und freier Finanzmarkt mit sich bringen. Müssen Sie sich nach 3 Jahren Krise nun korrigieren?
Ich denke, es ist angezeigt, nicht jetzt mit ideologischen Scheuklappen diese letzten 3 Jahre zu analysieren, sondern offen zu sein und auch Positionen in Frage zu stellen, die ich in der Tat sehr lange vertreten habe, nämlich, dass Finanzmärkte effiziente Institutionen sind, die Informationen verarbeiten und mit dieser Information eben dafür sorgen, dass Rohstoffe, dass Menschen, das Kapital, was alles knapp ist, einer effizienten Verwendung zugeführt wird. Das halte ich unverändert für ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Aber ich zweifle mittlerweile, ob Finanzmärkte mit ihren Signalen in der Lage sind, dieses Ziel zu erreichen.
Na, das Problem besteht natürlich darin, dass der Mainstream, also die wichtigsten Ökonomen und Sozialwissenschaftler, schon seit Jahrzehnten sich nicht um die etwas heterodoxe Theorie gekümmert haben, also nie Karl Polanyi gelesen haben. In den 40er Jahren bereits hat er die Märkte kritisiert und gesagt, dass sie eigentlich wie eine Hexenmühle, wie ein Satansmühle wirken, wenn man sie frei schalten und walten lässt. Wir brauchen Regulierung, wir müssen sie in die Gesellschaft zurückholen. Und das ist schon seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten bekannt und eine nicht nur linke These, aber auch eine linke These. Und die hat sich nun tatsächlich als richtig erwiesen, wobei man sich jetzt tatsächlich auch ohne Scheuklappen darum streiten muss, wie am besten diese Regulierung des Marktes erfolgen könnte.
Also ich finde auch, wir sollten jetzt nicht eine Grundsatzdebatte, wer Recht hat und wer Unrecht hat, hier führen, weil es ist natürlich völlig unstrittig und bezeichnet ja gerade das Wort neoliberal, dass eben anders als die klassischen Liberalen, die Neoliberalen durchaus der Meinung sind, dass Märkte zu regulieren sind, aber eben in dem Sinne zu regulieren sind, dass sie dann ihrer Aufgabe gerecht werden können, nämlich eben effizient, das heißt kostenminimierend, gewisse Transaktionen, das heißt gewisses menschliches Verhalten so zu steuern, dass aus dem Verhalten Einzelner auch gesamtwirtschaftlich ein Nutzen entsteht. Und das, denke ich, ist unstrittig auch ein Anspruch, den die Neoliberalen stellen würden. Sie haben aber recht, dass ganz offensichtlich die Regulierung beziehungsweise auch eine gewisse Deregulierung, die gerade auf den Finanzmärkten in den 90er Jahren und folgend stattgefunden hat, eben sich nicht in Richtung eines funktionierenden Marktes entwickelt haben, sondern dass eben dadurch gewisse Funktionsfehler der Finanzmärkte möglich geworden sind, die dann eben zu dieser Finanzmarktkrise geführt haben, unter der wir heute immer noch natürlich in dem Sinne leiden, dass sie längst nicht überwunden ist und dass es nun in der Tat, und da bin ich dann wieder bei Ihnen, Herr Altvater, dass es nun darum geht, kluge Regulierungen zu suchen und zu finden, um eben, und da unterscheiden wir uns dann vielleicht wieder, aus meiner Sicht eben dann diesen Markt zu einem effizienten Markt werden zu lassen.
Das, was in den vergangenen Jahrzehnten geschehen ist, insbesondere seit den 90er Jahren, also nach dem Ende des sogenannten real existierenden Sozialismus, das war eine Regulierung der Deregulierung. Sodass also auf den Märkten die Akteure auf diesen Märkten, die großen Banken, die großen Fonds immer größer geworden sind, immer höhere Gewinne gemacht haben, immer weniger Steuern gezahlt haben, immer mächtiger geworden sind und dann eben ihr Spiel spielen konnten und so sehr, dass sie auch die Politik, wie es der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank gesagt hat, ins Schlepptau nehmen konnten. Das heißt, das war auch ein Demokratieproblem auf einmal geworden, denn die Politik soll nicht ins Schlepptau der Finanzmärkte genommen werden, sondern sie soll dem Willen des Volkes dienen und soll diesen auch versuchen umzusetzen. Also haben wir es nicht nur mit Effizienzfragen zu tun, wir haben es auch mit Demokratiefragen zu tun. Und hier hat sich eine Zuspitzung vollzogen, die nachgerade skandalös ist. Das, was die Finanzmärkte heute vorexerzieren, ist eine Krise und eine Krise, die durch diese Politik, die sie ins Schlepptau genommen haben, gelöst wird, dadurch, dass sie von den Steuerbürgern, die auch ihre Wähler eigentlich sind, das Geld wegnehmen, um es dann an die Finanzmarktakteure umzuverteilen, also die Sozialisierung der Verluste vorzunehmen, wie es ja auch Herr Schirmacher und Herr Moore dann heute kritisieren. Aber das weiß man schon lange, dass das so läuft. Und die Kritik ist auch schon seit geraumer Zeit im Schwange. Man darf nicht vergessen, dass das, was Sarkozy und Angela Merkel jetzt vor 2 Tagen beschlossen haben, nämlich eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, das ist eine Forderung von 1998 von Attac, damals in Frankreich zuerst aufgeworfen und dann von der Attac-Bewegung in ganz Europa auch gefordert. Jetzt auf einmal haben sie entdeckt, dass das vielleicht gar nicht so unvernünftig ist, die Finanzmärkte mit einer Steuer zu belegen, um der Spekulation einen Dämpfer zu verpassen.
Aber genau an der Stelle würde ich sagen, geht's jetzt auch zu schnell, zu weit, weil eben Finanzmärkte ja nicht nur vom Teufel sind. Finanzmärkte haben mit dazu beigetragen, dass wir in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2008 eigentlich eine Phase hatten des ungebrochenen Aufschwungs, der eben auch nicht nur die Reichen erfasst und noch vermögender gemacht hat, sondern der ganze breite Massen weltweit zu einigermaßen verbesserten Lebensbedingungen geführt hat. Also Finanzmärkte sind ein unglaublich wichtiger Markt. Es ist ein Markt, der gut reguliert sein muss, da sind wir uns einig, aber den ich in keiner Art und Weise jetzt rundum verdammen würde. Und zwar 2 Punkte dazu noch. Erstens, auch um sozusagen die Kirche im Dorf zu lassen, dass es im lokaleren Bereich, meinetwegen begonnen bei Sparkassen oder bei Genossenschaftsbanken oder im ganz kleinen Bereich, gibt es die überragende Zahl der Bankgeschäfte und auch derjenigen, die diese Bankgeschäfte tätigen, die sich durchaus moralisch absolut korrekt verhalten.
Die aber auch, Herr Strauper, glaube ich zu wissen, nie mehr als 7% Gewinn aufs eingesetzte Kapital hinkriegen.
Absolut, aber die man jetzt mit dieser Generalschelte der Finanzmärkte natürlich auch in ihrer täglichen Arbeit diskreditiert, und das, glaube ich, ist ein Fehler. Und das Zweite, um jetzt ganz klar auf Herrn Altvater zu reagieren, ich halte auch aus heutiger Sicht unverändert die Finanzmarkt, Transaktionssteuer für kein kluges Argument, weil sie eben auch Kapitalbewegungen dann teurer werden lässt, die nichts mit Spekulation in einem negativen, moralisch gefärbten Sinne zu tun hat, sondern auch ganz reguläre Geschäfte sind, wenn Sie eine Investition als deutscher Kapitalgeber meinetwegen in Ruanda treffen, um dort eine Straße finanzieren zu können, dann wird auch dieses Geschäft verteuert und das, glaube ich, muss man genau wissen, was man da tut.
Gut, erlauben Sie mir hier mal einzuhaken. Ich möchte jetzt nochmal auf die Versprechen, auf die Werte dieser Marktwirtschaft kommen, die für uns Deutsche ja mit Ludwig Erhard verbunden ist. Und dieser langen, langen Wohlstandsphase nach dem Zweiten Weltkrieg, einer Zeit wie der 50er und 60er Jahre, als der Staat ja noch tatsächlich in das Wirtschaftsleben eingreifen konnte und eingegriffen hat, dass ein möglichst freier Weltmarkt mehr Wohlstand für alle bringt, das war ja immer genau das große Versprechen bürgerlicher Politik in Deutschland zum Beispiel. Es war auch ein Wert in jedem Wahlkampf, ein Pfund, mit dem man wuchern konnte. Sowohl die CDU und die SPD haben alle beide in den letzten 30 Jahren die Vorteile der sozialen Marktwirtschaft beschworen und haben aber gleichzeitig die Globalisierung, die Deregulierung der Märkte mitgetragen. Hat sich die bürgerliche Politik da getäuscht? Indem sie glaubte, Globalisierung hieße schlicht und einfach, die westdeutsche soziale Marktwirtschaft sozusagen auf die ganze Welt auszudehnen?
Man muss, glaube ich, eine Unterscheidung machen. Der Neoliberalismus, Chicagoer Prägung aus den USA, ist etwas ganz anderes als der Neoliberalismus der Freiburger Schule, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland tonangebend war, mit Wilhelm Röpke, mit Walter Eucken, mit Alexander Rüstorf und wie sie alle heißen. Das Entscheidende ist, dass dieser Neoliberalismus deutscher Prägung immer auch gewisse Regulationen seitens des Staates mitgedacht hat, während in Chicago, in den USA, die Neoliberalen eigentlich den Staat völlig abzuschaffen gedachten. Einige gingen so weit und wollten den Staat mit der Wasserspülung abspülen am besten. Das sind also unterschiedliche Konzepte von Neoliberalismus. Und die deutsche neoliberale Schule, die war dann auch offen für die Besonderheiten nach dem Zweiten Weltkrieg, diesem sogenannten Wirtschaftswunder, einer Phase des Aufschwungs, der aber nur möglich war durch ausgedehnten staatlichen Eingriff, durch Wohnungsbau, durch alle möglichen anderen Subventionen, durch die Förderung des Kohlenbergbaus und so weiter, was damals in Deutschland und in anderen Ländern Europas eine größere Rolle spielte. Sie haben also im Prinzip keynesianische Politik betrieben und nicht mehr neoliberale Politik.
Also haben die Nachfrage gestützt.
Sie haben die Nachfrage gestützt. Und das hat sich geändert seit Mitte der 1970er Jahre und zwar ziemlich radikal. Auf der Basis natürlich der Krise und dann auch einer ideologischen Offensive, die vor allen Dingen von Milton Friedman und anderen, die in Chicago eben angeführt wurde. Und damit hat sich dann auch ideologisch und auch was die Politikkonzepte der Staaten, nicht nur eines Staates, sondern der Staaten in der Welt anbelangt, hat sich dann also sehr stark verändert. Und das ist das, was dann als Globalisierung bezeichnet worden ist. Und da muss man vielleicht noch hinzufügen, gegen die Globalisierung der Warenmärkte, der Gütermärkte, kann man auch sehr schwer etwas sagen. Das kann ja seine Vorzüge haben. Aber die Globalisierung der Finanzmärkte, das ist etwas, was John Maynard Keynes, der große Ökonom aus den 30er Jahren, immer abgelehnt hatte. Er sagte, das Kapital, das Finanzkapital insbesondere, das sollte nicht unreguliert in der ganzen Welt spekulieren dürfen. Denn natürlich fangen die an zu spekulieren, wenn sie es können und wenn sie mit Anlagen im Finanzsektor mehr Rendite erzielen können als mit Investitionen, dann bleiben sie im Finanzsektor. Und das Dumme ist, nach den 70er Jahren, in den 80er, 90er Jahren, ist mit der Liberalisierung auch die Möglichkeit eröffnet worden, mit Finanzinnovationen genau Geschäfte zu ermöglichen, die zur Steigerung dieser Rendite führten, ohne dass denen auch nur ein Fitzelchen von Wert zugrunde liegen würde, von Arbeit, von Wert, der mit Arbeit zu tun hat, mit der realen Ökonomie. Deswegen heißt es auch, die Werte sind originiert worden. Und originiert dann werden sie distribuiert, dann werden sie in der ganzen Welt verkauft. Und das ist das, was Spekulation ausmacht auf liberalen Finanzmärkten. Und die sind schädlich. Es hat sich herausgestellt, wie schädlich sie sind, bereits in den 80er Jahren in der Schuldenkrise der Dritten Welt. Da ist ein ganzer Kontinent in Armut gestürzt worden. Und die Finanzkrise in Asien, ein Jahrzehnt später, in den 90er Jahren, hat dazu geführt, dass das Bruttoinlandsprodukt Indonesiens beispielsweise um an die 60% reduziert worden ist durch die Krise. In Argentinien waren die Verluste sogar noch größer. Und da kann mir doch keiner kommen und sagen, das sei effizient. Das waren Verluste, das waren Schädigungen der Gesellschaft, der Natur. Und wenn das so ist, muss man die Finanzmärkte kontrollieren. Und das heißt, man muss auch die Akteure auf den Finanzmärkten kontrollieren.
Herr Strauper, auf diesem langen Weg von der sozialen Marktwirtschaft, ich denke jetzt mal ein bisschen so aus unserer deutschen Erinnerung und unserer deutschen Perspektive, also 1973, das System der festen Wechselkurse wurde aufgegeben. Dann später irgendwann in den 90er Jahren waren ja diese neuen Finanzinstrumente, also dieser internationale Finanzmarkt, wurde dann auch in Deutschland zugelassen. Ab dann war es ja möglich, dass Kleinanleger, Landesbanken, Mittelständler, Pensionskassen, die konnten also in Hongkong oder New York Wertpapiere handeln, Finanzwetten abschließen. Wo würden Sie sagen, wo war dann oder wann war da der Sündenfall? Wann war der Umkehrpunkt, wo der Staat hätte sagen müssen, bis hierher und nicht weiter?
Ich würde gerne noch, bevor ich diese Frage ganz konkret beantworte, doch noch einen Schritt zurückgehen. Sie hatten ja die Frage gestellt, hat der Kapitalismus sozusagen versagt? Haben die Versprechungen, die die soziale Marktwirtschaft gemacht hat, nicht getragen? Und da würde ich schlicht und ergreifend doch noch einmal eine Lanze brechen für diese Zeit, die wir in der Nachkriegszeit erlebt haben. Nämlich in der Tat, diese Zeit war eine Zeit der blühenden wirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Die Versprechungen sind eingelöst worden. Heute haben mehr Menschen in Deutschland eine Beschäftigung als jemals zuvor und die Arbeitslosigkeit ist geringer geworden. Den Menschen geht es besser, materiell zumindest. Und das hat auch damit zu tun, dass wir oft dann immer wieder diese Armutsfragen oder diese Verteilungsfragen eben als Maßstab aller Dinge nehmen und dann immer diese Größen relativ und nicht absolut definieren. Das heißt, man nimmt dann immer auf den Durchschnitt Bezug und vergisst, dass es uns absolut heute besser geht als jeder Generation vor uns. Das ist noch nicht unwichtig, um zu sagen, nicht alles, was in den letzten 50, 60 Jahren passiert ist, ist falsch gelaufen. Es hat den Wohlstand, die Lebensbedingungen der Massen, der Menschheit, auch in Deutschland, aber auch weltweit verbessert. Und dann jetzt der Sündenfall, würde ich sagen, der ist dann passiert, als im Zuge dieser Globalisierung der ökonomischen Aktivitäten nicht nur die einzelnen Menschen zunehmend sich weltweit orientiert haben, sondern eben auch Finanzmärkte dadurch entsprechend globalisiert worden sind, dass es eben mit Leichtigkeit, Sie können mit der linken Hand einen Telefonhörer sozusagen in Tokio haben und mit der rechten Hand einen in New York und leben in Deutschland in der Mitte und können rund um die Uhr Dinge hin und her schieben heute mit Kommunikationsmöglichkeiten, die sich entwickelt haben. Und in der Folge hat die Politik in dem Sinne nicht Schritt gehalten, dass die Finanzmärkte sich enorm stark globalisiert haben, dass riesige Werte tagtäglich rund um den Erdball verschoben werden und die Politik eben national geblieben ist und die Politik sich an nationalen Interessen organisiert hat. Und ich denke, die Lehre aus dieser Finanzmarktkrise lautet, dass wir stärker und schneller Richtung globale Regulierung, globaler Spieler gehen müssen.
Da stimmen Sie dann ja Herrn Altvater zu, soweit.
Da stimme ich ihm zu und sage gerne, dass ich mich, ohne jetzt eine akademische Diskussion führen zu wollen oder rechtfertigen zu wollen, immer als neoliberaler deutscher Prägung verstanden habe, der eben nicht ein Marktversagen zulässt. Und bei diesem Marktversagen spielen auch Machtpunkte eine durchaus entscheidende Rolle. Und ich denke, es ist in der Tat so, dass Finanzmärkte, die heute globalisiert agieren, dazu neigen, ihre Position so zu missbrauchen, dass sie eben durch ihr Verhalten der Gewinnmaximierung, was nichts Unanständiges ist, aber eben nicht mehr parallel laufen, dass dadurch auch ein Nutzen für die Volkswirtschaften insgesamt entsteht. Wie gehen wir mit Finanz Marktinnovationen um, die mit der realen Welt nichts mehr zu tun haben, aber deren Folgewirkungen eben durchaus die reale Welt verändern. Und ich gebe Ihnen ganz klar ein Beispiel, damit, wenn ich abstrakt wirken, wenn ich durch Leerverkäufe von Dingen, die ich gar nicht besitze, im Prinzip die Kurse in den Keller treiben kann und davon profitiere, dass meine Wette und meine ursprüngliche Annahme zu einem selbsterfüllenden Ergebnis führt und ich durch Kursverluste, auf die ich gesetzt habe, sehr reich werde, dann ist meine auch durchaus als liberal empfundene Forderung die, dass man diese Leerverkäufe nicht nur in Deutschland, was der Fall ist, sondern eben weltweit, und zwar auch nicht in Europa nur, sondern weltweit verbieten muss, weil wenn sie es nicht weltweit tun, dann mache ich das Geschäft halt nicht in Deutschland, sondern dann mache ich das Geschäft irgendwo in einer Oase, auf der ich das noch darf, und deshalb hilft hier nur eine globale Regulierung weiter.
Eine globale Regulierung ist auf jeden Fall notwendig. Und es wäre wunderbar, wenn man sich darauf einigen könnte, bestimmte Geschäfte, nicht nur Leerverkäufe, sondern auch andere auf Finanzmärkten, eben auch weltweit zu verbieten. Einige sind ja verboten, auch wenn dieses Verbot nicht immer wirksam durchgesetzt werden kann. Zum Beispiel Geld zu waschen ist verboten. Da gibt es Abkommen im Rahmen der OECD. Da sind auch die Offshore-Finanzzentren, also diese schwarzen Löcher der Weltwirtschaft, unter Kontrolle, aber eben nicht wirksam genug, sodass man es nicht verhindern kann. Oder aber Korruption ist geächtet und in vielen Ländern auch verboten. Und Geld aus der Korruption, das dann gewaschen werden soll, das muss eben auch verhindert werden, damit man es nicht sozusagen als unschuldiges Geld dann wieder in den Kreislauf zurückschleusen kann. Alles das ist verboten und jetzt kämen die Leerverkäufe hinzu und einige andere Geschäfte auch. Und dann muss man aber auch daran gehen, die Struktur der Finanzmärkte mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bisher war es so, dass das so ein Doppelpassspiel, wie es genannt worden ist, gewesen ist. Die Rating Agencies, ganz wichtige Institutionen jetzt auf
also den globalisierten,
die Ratingagenturen, ganz wichtige Institutionen auf den globalisierten Finanzmärkten, die werten beispielsweise ein Land ab. Dann werden die Anleihen dieses Landes eben auf dem Markt teurer. Da spielen die Ratingagenturen mit den Banken dann zusammen. Die Rendite steigt und für diejenigen, die die Anleihen halten, bedeutet das eine schöne Nebeneinkunft, bedeutet das eben ein riesiger, unter Umständen Spekulationsgewinn. Für das Land bedeutet das aber unter Umständen das aus. Denn man kann durch diese Art von Spekulation die Schulden so sehr in die Höhe treiben, dass darunter auch ein souveräner Staat zusammenbrechen kann. Wir befinden uns in einer solchen Situation. Und wenn man sich in einer solchen Situation befindet, jetzt im Zusammenhang mit Griechenland und einigen anderen Ländern in der Europäischen Union, dann brennt das Haus und da muss man sofort reagieren. Dann braucht man eine Finanzfeuerwehr, die hier auch mit Verboten dann operieren kann. Und da muss man dieses Spiel, dieses frivole Spiel, das auf den Finanzmärkten getrieben werden kann, zwischen Rating Agencies, zwischen Fonds und Banken, zwischen manchen internationalen Institutionen, die da mitmachen, das muss man dann eben beenden.
Das ist ja eine Vorlage an Sie, Herr Straubhan. Ne? Sie wollen die Ratingagenturen entmachtet sehen.
Ja, natürlich. Also das ist eine Forderung, die ich seit einigen Jahren, eigentlich seit Ausbruch der Finanzmarktkrise, gestellt habe, dass die Ratingagenturen eben hier eine Position erlangt haben, die im Prinzip ihnen quasi hoheitliche Rechte beimisst. Das heißt, ihre Urteile haben einen Charakter, der für andere nahezu bindend wirkt, weil zum Beispiel Banken oder Versicherungen dann entsprechende Reaktionen vornehmen müssen, wenn eine der großen Ratingagenturen ihr Urteil ändert. Dann führt das zu einem Reaktionsfluss, der eben auch voraussehbar ist. Und wenn etwas voraussehbar ist und Sie wissen, was passiert, wenn Sie Ihre Rating ändern, dann ist natürlich die Gefahr riesengroß, dass Sie mit diesem sogenannten Insiderwissen, das etwas ändert und dann Reaktionen auslöst, eben auch entsprechende Geschäfte im Vorfeld tätigen. Und das ist ein Punkt, der mich schon lange beschäftigt und den ich sozusagen verhindern möchte. Nicht indem ich die Ratingagenturen abschaffen würde, die sollen ruhig ihre Urteile fällen, aber ihre Urteile dürfen nicht mehr diesen bindenden Charakter haben, den sie heute haben.
Da kann ich zustimmen.
Sie hörten Thomas Strauper eben, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Er diskutiert in diesem SWR2-Forum mit Elmar Altvater von der Freien Universität Berlin über die Frage, wie die gegenwärtige Schuldenkrise und viel grundlegender vielleicht noch der Kapitalismus bürgerliche Werte zerstört. Dieses Wertezerstören ist ja doppelsinnig. Es geht auch um moralische Werte, zum Beispiel die Überzeugung, dass der freie Markt Autonomie des Einzelnen fördere, dass er Verantwortungsbereitschaft fördere, was aber auch dann heißt, wer ein Risiko eingeht, muss für die Folgen gerade stehen. Es sollte ja in der Marktwirtschaft eben gerade nicht die organisierte Verantwortungslosigkeit wie in der sozialistischen Staatswirtschaft herrschen. Das heißt, wer am Finanzmarkt spekuliert und nicht gewinnt, sondern verliert, müsste eigentlich dann für die Folgen gerade stehen. Jetzt schreibt eben Charles Moore, Sie haben ihn vorhin schon angesprochen, ein sehr einflussreicher britischer Wirtschaftsjournalist, ein an sich neoliberaler Hardliner, und Frank Schirmacher hat ihn zustimmend zitiert. Er schreibt, Globalisierung bedeutet nur, dass Banken die Gewinne internationalen Erfolgs an sich reißen und die Verluste auf jeden Steuerzahler jeder Nation verteilen. Sie kommen nur noch nach Hause, wenn sie kein Geld mehr haben. Und dann geben die Regierungen ihnen neues Geld. Herr Strauper, geht da nicht das Ideal eines verantwortlichen Wirtschaftsbürgers zu Bruch? Ist das nicht die etablierte Doppelmoral?
Doch, und ich denke, das ist eines wirklich der herausragenden Probleme, das uns noch lange beschäftigen wird, dass eigentlich diese Finanzmarktkrise zu einer Vertrauenskrise ganz grundsätzlicher Art in die Funktionsweisen marktwirtschaftlicher Systeme geworden ist. Ich würde zunächst einmal dagegen halten und sagen, wenn jetzt diese Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert worden sind durch gewisse Maßnahmen, dann darf man nicht vergessen, dass es vorher 50 oder 60 Jahre lang gerade umgekehrt war, dass eben gerade die Marktwirtschaft dafür gesorgt hat, dass Gewinne in einem hohen Maße sozialisiert worden sind in Form der stark gestiegenen, verbesserten Lebensbedingungen für die Masse der Menschheit. Also das darf man nicht vergessen. Das eine ist 50, 60 Jahre gut gegangen und jetzt ist es in der Tat schrecklich schlecht gegangen. Und das muss man über ganz lange Zeiträume vielleicht miteinander auch in ein gewisses Verhältnis bringen. Aber Sie haben recht, dass hier jetzt die Marktwirtschaft in dem Sinne in eine Legitimationskrise geraten ist, dass eben ganz klar hier missachtet wurde, dass Eigenverantwortung, Selbstbestimmung auch heißt, von den selbstverursachten Fehlern dann die Konsequenzen ziehen zu müssen. Und jetzt kann man heftig darüber diskutieren, dass eigentlich dann eben auch so ein Land wie Griechenland im Mai 2010, als es pleite war, hätte pleite gehen lassen müssen, oder dass man 2008, als deutsche Banken vor dem Aus standen, eben auch da hätte den Markt spielen lassen sollen. Das hat man nicht getan. Jetzt kann man heftig darüber diskutieren, falsch oder richtig. Quintessenz aber ist, dass das natürlich bei den Menschen, bei der Bevölkerung genau die Signale ausgesendet hat, die Sie eben angesprochen haben.
Hat man, wenn man Griechenland gerettet hat, damit nicht vor allem die Gläubigerbanken gerettet?
Schwer zu sagen, sicher auch, klar. Aber stellen Sie sich vor, man hätte Griechenland damals pleite gehen lassen. Ich hätte das damals getan, aber bin mir auch nicht sicher gewesen, ob es der klügste Entscheid gewesen wäre, weil dadurch dann möglicherweise nicht nur das auf Griechenland beschränkt geblieben wäre, dann wäre als nächstes Land vielleicht Portugal, dann vielleicht Irland, dann vielleicht irgendwann Spanien. Und das hätte
irgendwann mal Deutschland.
Und davon wäre Deutschland irgendwann auch nicht völlig unbeeinflusst geblieben, gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Altvater. Und deshalb, ich sage ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich bin auch unsicher, ob es richtig war, diesen Sündenfall bei Lehman Brothers im September, Oktober 2008 und bei Griechenland im Frühjahr 2010 zu tun. Man hat ihn getan und jetzt kommt man in die Bredouille, dass wenn man einmal sündigt, dann eben andere das Vertrauen in diejenigen, die gesündigt haben, verlieren.
Naja, aber da kommt doch sehr schön zum Ausdruck, Herr Strauper, dass die Finanzmärkte eben nicht nur Wohltäter sind, sondern eben zu schweren Krisen beitragen, zu so schweren Krisen, dass sie kaum noch in sinnvoller Weise gelöst werden können. Wenn man einen Staat pleite gehen lässt und damit also 9 Millionen Menschen auch in Geiselhaft nimmt, dann ist das doch etwas, was eigentlich in einer zivilisierten Weltgemeinschaft nicht passieren sollte und auch nicht passieren kann. Und in der Europäischen Union sollte man damit sowieso gar nicht erst herumspekulieren. Denn wenn Griechenland aus der Europäischen Union herausfallen würde durch eine Pleite, dann würde das bedeuten, dass dann sehr schnell das ganze Integrationsprojekt zurückgedreht wird. Und was das auch friedenspolitisch bedeutet, wage ich gar nicht auszumalen. Wir müssen, glaube ich, das ernst nehmen, was George Soros, der ja auch ein großer Finanzspekulant und gleichzeitig Humanist ist, gesagt hat zu der griechischen Krise. Nicht, wir brauchen also mehrere Mechanismen. Wir müssen erstens dafür sorgen, dass die Banken kleiner werden, beziehungsweise, dass sie ihr Grundkapital erhöhen, wenn sie groß bleiben wollen. Aber wenn sie das nicht schaffen, dann müssen sie also ihre Ausleihungen zurückfahren. Das geht gar nicht anders, um das Risiko der Pleite zu vermindern, weil nämlich die Haftung, die Sie immer angeführt haben als notwendig in dem System der freien Marktwirtschaft, gar nicht mehr funktionieren kann, wenn nämlich da das Verhältnis von Eigenkapital, von Haftungskapital und Ausleihung nicht mehr stimmt. In Großbritannien hat man in den frühen Nullerjahren, also so um die Jahrtausendwende herum, eine Kommission eingerichtet, die Crankshaw-Kommission, die dazu einen Vorschlag unterbreitet hat, die Banken zu zerschlagen, die Banken zu verkleinern, um auf diese Weise die Kreditvergabe an die arbeitende, an die produzierende Wirtschaft zu verbessern. Denn was macht die Deutsche Bank? Investmentbanking zum großen Teil. Investmentbanking, das ist Spielen auf den Finanzmärkten. Das hat mit realen Investitionen fast nichts mehr zu tun. Und das machen alle großen Banken heutzutage. Das sind große Spieler auf den internationalen Finanzmärkten, aber keine Kreditgeber für Investoren vor Ort.
Zwei Punkte dazu. Erstens, Sie können das eben gerade nicht nur national machen. Wenn Sie diesen Weg, den Herr Altvater Sie eben beschrieben haben, gehen wollen, dann können Sie das heutzutage in einer globalisierten Welt, und die ist globalisiert, und zwar jenseits der Finanzmärkte globalisiert, können Sie das nicht mehr mit nationalen Regulierungen tun wollen, weil sonst haben Sie nur hier die Kosten und die übrige Welt freut sich darüber, dass hier Deutschland einen Sonderweg geht, der dann anderen die Märkte überlässt und andere auch mit deutschem Geld, was dann andernorts hinfließt, Geschäfte zu machen erlaubt. Also das geht nur, wenn Sie es eben auf einer globalen Ebene hinkriegen. Und da bin ich bei Ihnen, wenn Sie das unterstützen, dass man sagt, dann müssen wir in diese Richtung gehen und alles dafür setzen, dass wir in die Richtung kommen. Und das Zweite wollte ich nochmal für ein gewisses Verständnis werben, in dem Sinne, einfach um mal aufzuzeigen, wie komplex und wie schwierig oft eben die Realität auch ist. Wenn wir nochmal meinetwegen zur Lehman Brothers Krise im Herbst 2008 zurückkehren oder zur Griechenland-Pleite Mai 2010 zurückkehren und uns mal vor der konkreten Situation bewusst sind, die damals sozusagen innerhalb von Tagen zu entscheiden ist, nämlich bleibt man seinen Prinzipien treu und sagt, Gewinne privatisieren heißt auch Verluste privat halten, wir lassen einfach die Dinge laufen. Oder müssen wir jetzt, Herr Altvater, Sie haben gesagt, der 9 Millionen Griechen wegen oder damals im Herbst 2008 der 80 Millionen Kleinsparerinnen und Kleinsparer in Deutschland wegen, müssen wir halt doch von den Prinzipien abrücken. Wenn Sie aber von den Prinzipien abzurücken beginnen, was man ja in beiden Fällen getan hat und was vielleicht durchaus ja auch richtig war, dann haben Sie erstens einen Rattenschwanz von Folgewirkungen, dann kommt das eine zum anderen und heute sind wir ja genau an diesem Hinterherhecheln, dass wir immer mehr Dinge und Positionen revidieren müssen. Und das Zweite ist, dass Sie dann eben auch Anreize setzen für ein Verhalten, was dann wieder zu Krisen führt und die Bevölkerung genau aus dem Grunde dann nicht mehr richtig weiß, wem sie jetzt eigentlich wann und wie trauen
kann. Aber aus diesem Problem kommen Sie doch in gar keine Weise heraus. Gleichgültig, was man tut, man hat immer mit Handlungsfolgen zu rechnen. Was man macht, sind also an bestimmten Punkten Weichen zu stellen und dann eben auch einen anderen Weg zu beschreiten. Ich sage ja nicht, dass man auf der globalen Ebene diese Regulierung jetzt sofort einführen könnte. Dazu ist diese Welt gar nicht in der Lage. Aber man kann in diese Richtung orientieren und man kann vor allen Dingen dann versuchen, die Weichen so zu stellen, dass man eventuell dann nach langer Zeit, vielleicht aber auch in kürzerer Frist, dahin kommt, dass eben bestimmte Auswirkungen der Finanzmärkte abgestoppt werden können, dass die blockiert sind durch Hindernisse, die man errichtet hat. Und diese Hindernisse sind es, die außerordentlich wichtig sind. Und da muss man schon sehr frühzeitig die Politik darauf orientieren.
Nur um das mal kurz klarzustellen, ich möchte aber jetzt keine lange technische Detaildiskussion damit einleiten. Sie, Herr Strauper, fordern heute, jetzt, Ratingagenturen entmachten, ein Garantie- und Beistandsversprechen für alle Länder der Eurozone abgeben, den europäischen Rettungsschirm unbegrenzt erweitern. Das heißt, zu akzeptieren, dass die EU oder zumindest die Eurozone eine Haftungsgemeinschaft ist und Eurobonds auszugeben. Und ich glaube, in diesen ganzen Punkten sind Sie alle beide sich einig, oder?
Also ich stimme zu, Sie haben mich ja richtig zitiert, richtig wiedergegeben, dass ich glaube, bei dieser Weichenstellung, die ich auch als unverzichtbar erachte, muss der Weg in Richtung mehr Europa und nicht weniger Europa geben, weil die Welt heute so komplex ist, so verflochten ist, dass Alleingänge gar nicht mehr möglich sind und man sich nicht die Illusion unterwerfen sollte, man könne zurückgehen ins Paradies der 80er Jahre, als man tatsächlich noch national hat orientierte Politik betreiben können.
Also ich würde dem zustimmen, ich würde nur noch eines hinzufügen. Wir haben in der Europäischen Union diesen wunderbaren Maastricht-Vertrag, wo die Regeln für die fiskalische Disziplin drin sind. Man darf also keine höheren Schulden machen als 3% des Sozialprodukts und nicht höheren Schuldenstand als 60%. Das kennt inzwischen fast jedes Kind. Wir haben aber keine Regelung für die Einnahmenseiten, für die Steuereinnahmen. Da fahren wir eine wilde Konkurrenz in Europa, die dazu geführt hat, dass Vermögens- und Einkommenssteuern abgesenkt worden sind in den letzten Jahrzehnten, die jetzt dafür mitverantwortlich sind, dass es diese hohen Defizite, diese Überverschuldung gibt in einigen Ländern. Auch in Deutschland ist die Schuldenquote gemessen am Sozialprodukt also sehr stark angestiegen, in Europa insgesamt. Und wenn wir dieses Problem lösen wollen, müssen wir also den Steuerwettbewerb beenden. Dann müssen wir wieder neue Steuern einführen. Das ist genau das, was Warren Buffett und andere Großkapitalisten in den USA gerade kürzlich gefordert haben. Das ist genau das, was auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Charles Moore in Großbritannien fordert und was auch Soros gefordert hatte. Das heißt, da ist sogar das Bewusstsein da, dass hier etwas in den vergangenen Jahrzehnten falsch gelaufen ist, bei denen gegeben, die davon negativ, weil sie nämlich was zahlen müssten, betroffen sind. Sie wissen, es muss sein, denn sonst machen wir die Gesellschaften kaputt.
Also entscheidenden Widerspruch, Sie hören ja, dass ich aus der Schweiz komme und in der Schweiz gibt es einen Steuerwettbewerb sogar zwischen Kommunen, die mit nachbarschaftlichen Grenzen miteinander verbunden sind.
Das gibt es auch in Deutschland, bei der Gewerbesteuer, bei den Liegesätzen
und so weiter. Zum Beispiel, genau,
und
das muss nicht schlecht sein, im Gegenteil, es hat sehr gute, positive Wirkungen, man muss es nur richtig ausgestalten.
In Europa hat dieser Steuerwettbewerb dazu geführt, dass die Staatseinnahmen bei den Staaten nach unten gegangen sind und dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren öffentlichen Aufgaben gerecht zu werden, dass die öffentliche Infrastruktur darunter leidet, dass das Bildungssystem darunter leidet und dass dann, wenn es darum geht, dass der Staat dann eingreifen muss, etwa in der Finanzkrise die Banken zu retten, dass dies dann nur durch höhere Verschuldung oder aber durch höhere Gebühren und Steuern für diejenigen ist, die also nicht mobil sind, die immobil sind, die also Arbeitnehmer sind.
Dahinter versteckt sich ja, und damit will ich nochmal ein ganz grundsätzliches Problem gegen Ende unserer Sendung ansprechen, dahinter versteckt sich ja der große Widerspruch zwischen Wachstum und Sparen müssen. Also im Moment sind wir ja in einer Situation, wo das brutale Sparen, das jetzt in Griechenland läuft und das jetzt auch in Italien anfängt, offensichtlich den Wirtschaftsaufschwung abwirkt. Also wir sind in einer Situation, wo die eine Seite schreit Sparen, Sparen und die andere Seite schreit Wachstum, Wachstum kommt zurück. Und in der Mitte, ja, stehen wir, steht der ratlose Bürger und beginnt sich allmählich die Ohren zuzuhalten. Wie soll denn dieser Widerspruch gelöst werden, Herr Strauper?
Also erstens ist völlig richtig und unstrittig, dass wenn jetzt bei den Staatsausgaben drastisch gespart werden müsste und würde, dass das sich eigentlich gar nicht rechnet. Weil wenn Sie jetzt sozusagen auf die Vollbremse treten, in diesen Ländern, die ja in einer tiefen Rezession stecken, die eine explodierende Arbeitslosigkeit haben in Südeuropa, eine Jugendarbeitslosigkeit, wo praktisch mittlerweile jeder zweite junge Mensch keine Beschäftigung findet, wenn Sie dort beginnen, bei den Staatsausgaben radikal zu bremsen, dann haben Sie genau die Effekte, die Sie beschrieben haben. Dann wächst die Wirtschaft nicht mehr, dann verlieren die jungen Menschen erst recht alle Hoffnungen.
Aber es wird ja gebremst.
Das muss man genauer sich angucken. Es gibt Versprechungen, dass man mit den Staatshaushalten bis zum Jahr 2014 und dann 2016 langsam in die Richtung marschiert, dass sie sich sanieren lassen. Aber das können sie nicht über Nacht erzwingen. Dann ist vorprogrammiert, dass man diese Ziele verletzen wird und dann noch einmal wieder Vertrauen geringer wird. Ich denke, realistischerweise muss man akzeptieren, dass es bei einer Verschuldung kurzfristig keine einfache Lösung gibt. Das ist wie wenn Sie privat sich überschuldet haben, dann nützt es alles nichts zu sagen, ich gebe jetzt weniger Geld aus. Es gibt eine Menge von Geld, die müssen Sie ausgeben, um zu überleben. Und Sie brauchen Zeit, Sie brauchen Wachstum. Und Wachstum ist der entscheidende Punkt auch für diese Staatsschuldenkrise. Dazu gepaart, dass man durchaus dann auch die Steuern, die man eintreiben könnte, eintreiben muss, zum Beispiel in Griechenland. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man auch die Effizienz, also die Wirksamkeit von staatlichen Systemen verbessern kann. Ich glaube, das muss alles parallel laufen. Eine einseitige Sparpolitik hilft hier nicht weiter.
Da würde ich also Herrn Straufer wirklich zustimmen, aber noch einen Schritt weiter gehen. Denn im Falle Griechenlands, wie auch in den Fällen Portugal, Irland, Spanien möglicherweise, Italien und dann auch anderen Ländern, kann man gar nicht so viel sparen, um die Verschuldung wirksam zu reduzieren. Denn was ist in Griechenland beispielsweise passiert? Erstens ist passiert, dass Griechenland das größte Sparprogramm, das jemals ein Industrieland hat über sich ergehen lassen, praktizieren muss. Das bedeutet eine Einschränkung der Nachfrage, die natürlich dann auch das Wachstum völlig zurückwirft. Und weil das Wachstum zurückgeworfen wird, kommen die Ratingagenturen daher und werten die Schuldendienstfähigkeit von Griechenland herunter. Und das bedeutet, dass die Zinsen steigen. Und wenn die Zinsen steigen, steigt dann also auch der Schuldendienst in einem Land, das sowieso nicht in der Lage ist, den Schuldendienst zu bezahlen. Das ist eine völlig verkehrte und perverse Art von Politik. Und dann findet man nur aus diesem Problem heraus, nicht durch mehr Wachstum. So schnell kann kein Land wachsen, um also aus den Schulden heraus wachsen zu können. Das war schon in den 60er Jahren eine Fehleinschätzung damals der Weltbank in Bezug auf die dritte Welt. Das hat auch nicht funktioniert. Das funktioniert heute erst recht nicht, gerade auch angesichts der ökologischen Grenzen des Wachstums. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann bleibt nur der Schuldenschnitt. Da müssen die Gläubiger eben ihre Vermögen, die für die einen die Schulden sind, für die anderen sind das ja dann Geldvermögen, die müssen sie halt streichen. Nicht hundertprozentig, aber doch in einem fairen und auf transparente Weise zustande gekommenen Insolvenzverfahren. Das ist genau dieser Schritt, den George Soros also auch fordert. Nicht, wir brauchen Ausstiegsregeln, wir brauchen so etwas wie internationale Insolvenzverfahren, um mit diesen Problemen umgehen zu können. Wenn das international nicht möglich ist, dann wenigstens in Europa. Denn wir haben in Europa diese Probleme jetzt. Und wenn wir sie jetzt nicht lösen, dann haben wir sie auch noch in den nächsten 20 Jahren.
Herr Straupa, wird der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, oder die Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, diese Krise überleben?
Aus meiner Sicht ist es vielleicht so, dass es die größte Hoffnung ist, dass es dazu führt, dass die Marktwirtschaft überleben kann. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Alternative. Es gibt natürlich immer Alternativen, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Marktwirtschaft weit, weit besser funktioniert hat, als das jetzt durch die Finanzmarktkrise zum Ausdruck gebracht wurde, dass die reale Wirtschaft mit dieser Marktwirtschaft extrem gute Erfolge erzielt hat, die auch der breiten Masse der Bevölkerung zugute gekommen ist und dass es eben dort gilt, die Marktwirtschaft herzustellen, wo sie bis jetzt versagt hat und das wäre für Finanzmärkte der Fall.
Und Sie, Herr Altvater, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, wird er diese Krise überleben?
Den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, dieser Kapitalismus wird die Krise nach meinem Dafürhalten nicht überleben, weil es sich eben auch nicht nur um eine Finanz- und Wirtschaftskrise handelt. Wir haben nicht davon gesprochen, man muss es jetzt nur erwähnen und kann es nur erwähnen. Wir haben es auch mit einer Energiekrise zu tun. Wir befinden uns am Ende der Ölvorräte, zumindest des billigen und leicht zugänglichen Öls. Wir haben es mit einer Klimakrise zu tun von enormen Ausmaßen. Wir haben es mit einer Hungerkrise zu tun. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann ist es klar, dass dieser Kapitalismus, der so etwas hervorbringt, nicht weitere Chancen haben wird. Aber was nicht damit gesagt wird, ist, dass wir es auch weiterhin mit dem Kapitalismus zu tun haben, aber mit einem anderen Kapitalismus, einem auf nicht fossiler energetischer Basis. Ob der dann freundlicher sein wird, kann ich nicht sagen. Das weiß niemand. Aber so wie der Kapitalismus in den vergangenen Jahrzehnten funktioniert hat, geht es nicht weiter. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Man könnte es noch lange weiterführen. Irgendwo muss man einen Schlusspunkt setzen. Hat die Linke doch recht, wie der Kapitalismus Werte zerstört? Darüber haben im SWR2-Forum ein Streitgespräch geführt der Politikwissenschaftler und Ökonom Professor Elmar Altvater, Freie Universität Berlin, und Professor Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Am Mikrofon moderiert hat Eggert Blum.